Das Wort zum Dienstag.
Moin moin, liebe PrömpelplopperInnen, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Gerstenbrei. Ein Podcast, den man auch durchaus als audiosexuell betiteln darf. Mein Name ist der Kevin.
Ja, palim palim, ich bin der René.
Und an dieser Stelle möchte ich direkt vorneweg sagen, eine kurze Entschuldigung, dass letzte Woche keine Folge von uns kam. Das hatte private Gründe, das versteht ihr sicherlich, und ich glaube, es ist auch niemand in Tränen ausgebrochen. Nur kurz an dieser Stelle nochmal, seht es uns nach. Wenn es nicht geht, dann geht es mal nicht, und das war jetzt einfach eine Ausnahme. Für euch kommt jetzt wieder eine Freestyle-Folge diese Woche, nächste Woche auch, und dann haben wir wieder ein Thema, René, und da, glaube ich, überlegen wir noch ein bisschen, was dann drankommt.
Genau, ja, erstmal auch nochmal von mir sorry, dass die Folge auch nicht kam, wollte ich mich auch noch sagen. Ja, genau, war leider alles etwas sehr stressig in letzter Zeit. Ja, genau, kommende Themenfolge, wollen wir wahrscheinlich mal über Zeitzeugen reden, ne? Hatten wir ja so ein bisschen damit im Kopf.
Ja, genau, wir wollten da mal ein bisschen uns was zu raussuchen. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, erstmal zwei Freestyle-Folgen sozusagen, zwei genau. Worte zum Dienstag. Und da haben wir auch ein bisschen Zeit, da mal ein bisschen auch was herauszusuchen und was ranzukriegen. Weil man muss ja auch sagen, es kommt ja darauf an, über welche Zeitzeugen man spricht, also um welche Zeit es geht. Wir denken jetzt ja wahrscheinlich eher an die NS-Zeit. Aber wir können ja auch eventuell mal ein bisschen was generell über Zeitzeugen erzählen, denke ich mal. Das ist ja wirklich, wie gesagt, einfach, da kommt es auf die Zeit an, wovon jemand dann Zeuge sein kann. Wir sind ja irgendwann vielleicht auch mal Zeitzeuge Coronas, was weiß ich. Da muss man mal gucken. Also das ist ein spannendes Thema. Und gerade, je nachdem, wenn wir jetzt von der NS-Zeit zum Beispiel reden, wir waren, glaube ich, auch motiviert davon, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, es ist ja auch der Punkt erreicht, wo es nicht mehr sehr viele Zeitzeugen gibt. Und das muss man ja auch im Kopf behalten. Das ist jetzt so langsam die Zeit gekommen, wo es einfach die Leute einfach aussterben.
Ist halt echt so. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wer das war, aber vor einiger Zeit ging es ja noch darum, da ist auch noch mal eine Zeitzeugin oder ein Zeitzeuge gestorben. Und es war die letzte Person, die... Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Suche ich nochmal für die Folge auf jeden Fall nochmal raus, die, ich weiß nicht, irgendein Ereignis miterlebt hat.
Das war die Esther Bejarano, ne? Ich habe es gerade mal geschaut.
Achso, das war die vor kurzem gestorben ist, die ja noch die eine Auschwitz-Überlebende war. Ich meinte tatsächlich aber jetzt jemand anderen, ne? Das ist jetzt schon 2-3 Jahre her oder so. Da ist jemand gestorben und hatte irgendein historisches Ereignis als letztes noch als Zeitzeuge miterlebt, so gesehen. Habe ich jetzt leider vergessen, wer das war, also welches Ereignis das war. Das ist ein bisschen random irgendwie. Aber ja, genau. Sie ist ja, wann ist sie gestorben? Vor 2-3 Wochen, ne? Esther Bejarano?
Ich habe das nicht genau im Kopf. Habe ich vielleicht ein Datum gerade rum? Ich habe es hier gerade nochmal nachgeschaut, weil ich den Namen auch nicht mehr genau im Kopf hatte. Am 10. Juli dieses Jahr, also jetzt diesen Monat.
Ah, ja. Ja, okay.
96 krass, Jahre ist sie geworden. Und da sieht man schon, wie alt die...
Muss man
immer
schaffen,
ja, genau. Und das unterstützt ja nochmal, was ich gesagt habe. Also mit den Zeitzeugen wird es knapp, so langsam, wenn wir von dieser Zeit sprechen.
Allerdings. Warte mal. Ist mal ein scheiß Flensburger aufgemacht. Ja. Allerdings, ja. Und wir müssen ja auch damit dann, ich sag mal, rechnen. Und dass halt oft über die Zeit halt auch die Zeitzeugen der NS-Zeit, ich sag mal, aussterben, wird gesagt. Und das wird, glaube ich, auch nochmal einen richtig großen Wandel geben dann, ne? Weil jetzt hat jeder Schüler, jede Schülerin und so nochmal die Möglichkeit immer gehabt, unsere Elterngeneration auch, und gegebenenfalls Großelterngeneration ja auch schon, ja, gegebenenfalls auch schon Nachkriegskinder waren, nochmal einen Zeitzeugen und eine Zeitzeugin aus dieser Zeit zu sehen oder zu hören, ne? Oder gegebenenfalls dann selbst nochmal die Großeltern oder Urgroßeltern. Ja, und das wird alles und so wird einfach die nächsten Jahre, beziehungsweise die nächsten Jahrzehnte halt alles so aufhören. Ne? Und dann, ja, es liegt halt wirklich an uns auch, dann das alles weiterzutragen. Ne? Aber bevor wir jetzt viel zu viel davon vorne wegnehmen, werden wir das natürlich bei der Themenfolge besprechen. Da habe ich vielleicht auch einen kleinen, eine kleine coole Sprachnachricht, die ich dazu beisteuern kann, aber das mehr dazu bei der Themenfolge.
Genau. Ich würde sagen, wir handeln das unangenehmste Thema erstmal direkt am Anfang ab, weil wir da auch eigentlich ja gar nicht so viel drüber reden wollen. Und zwar geht es natürlich um die Opfer der Flutkatastrophen. Ihr wisst ja, liebe ZuhörerInnen, dass der René aus NRW kommt und ich in Rheinland-Pfalz lebe. Und bei mir ist es so gewesen, dass die Flutkatastrophe wirklich unmittelbar um die Ecke war. Also Arbeitskolleginnen und Kollegen sind betroffen, teilweise oder auch einfach, weil sie Bekannte hatten oder Beton liegt auf hatten, da einfach, also das ist wirklich hier gerade bei mir relativ aus erster Hand quasi, weil man viele Arbeitskollegen, Kolleginnen auch dorthin fahren, um zu helfen. Und wir spenden natürlich auch alle gerne. Und es ist gerade ziemlich heftig, so auch was man da auf der, also ich rede jetzt von der Arbeit, weil darüber kriege ich es am meisten mit, durch die Leute, die darüber erzählen, weil sie selbst betroffen sind oder Leute kennen, die betroffen sind. Da war zum Beispiel ein Arbeitskollege, der saß bei meiner Chefin wirklich heulend im Büro und der kriegt halt nichts mehr so richtig hin. Der hatte wirklich im Nachbardorf, glaube ich, 40 Leute ertrunken, die er alle kannte. Ja, das musst du dir mal vorstellen, das macht dich kaputt. Ne? Da wurde irgendein zweijähriges Kind aus dem Baum gefischt, irgendwie da im Dorf. Und das zieht halt gerade richtig runter, das merke ich auch selbst, weil ich da jetzt auch wirklich selbst aus erster Hand das sehe und das sieht, also was man da auch so gehört hat und gesehen hat, ich war jetzt selbst noch nicht dort gewesen, weil ich finde es immer sinnvoll oder denke, dass es eigentlich nur Sinn macht, jetzt aktuell mit Fahrgemeinschaften hinzufahren, was man ja auch soll, oder sich irgendwelchen, nicht einfach blind rein dahin zu fahren und auch wenn man es gut meint, sondern einfach mal zu schauen, wie gerade eine Arbeitskollegin hat oder ihr Mann hat über Facebook einen Aufruf gestartet, dass man gerne helfen möchte und darauf haben sich dann Leute wirklich explizit bei ihm gemeldet und gesagt, hier, wir brauchen wirklich, wirklich Hilfe und dann sind die wirklich gezielt zu dieser Person hingefahren und das, denke ich mal, ist auf jeden Fall ein guter Weg, das zu machen. Das ist einfach relativ hart, auch jetzt gerade so zu begreifen, weil man sieht es immer häufig im Fernsehen, es ist auch häufig, also eigentlich meistens ja irgendwo in anderen Ländern. Und gerade sind ja auch Flüsse so extrem übergelaufen, die hier in der Gegend eigentlich gar nicht mal so groß sind.
Vor allem die Erf, ne? Kleiner Fluss da. Und dann, wenn man sich das mal anguckt bei Erfstadt, das sieht ja aus, als ob da ist ja wirklich ein Stück Land einfach weggerissen, ne? Das ist ja richtig irre. Ja, und ich kenne, ne, ich habe das ja auch bei mir alles um die Ecke. Ich habe ja richtig Glück gehabt. Hier ist bei mir halt nichts gewesen. Die Straße war halt voll mit Wasser und war halt ein paar Stunden später wieder weg. Also hier waren ein paar überlaufene Keller, so was man halt mal, das hat man ja immer wieder mal so, ne? Und auch irgendwie erst doof und so und dachte mir so, oh nee, und hat mich noch ein bisschen aufgeregt, weil der Proberaum auch geflutet war. Und ich habe danach erst mitbekommen, am selben Tag zwar noch, was dann alles noch passiert ist, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, so, wir haben jetzt hier vollgelaufene Keller aufgeregt und auf einmal siehst du ein paar Stunden später die Bilder in den Nachrichten und das ist wirklich, wirklich irre. Und einer meiner Bandkollegen ist halt auch im Helikopter immer unterwegs von seiner Arbeit her und der ist auch nur am Arbeiten, der hat gerade 10-Stunden-Schichten teilweise hintereinander die ganze Zeit geballert. Das ist richtig, richtig übel und ja, bei mir auf der Arbeit sind auch Leute betroffen, also bei uns ist anonym, ging das jetzt noch durch, weil viele ja noch im Homeoffice sind, das heißt, wer genau das ist, weiß ich bei mir auch gar nicht, gibt aber so Spenden bei uns jetzt auf der Arbeit und alles Mögliche und mein Zweitjob ist mein Büro auch gerade eine Notunterkunft geworden, weil ich auch einfach gerade gut im Homeoffice arbeiten kann, bietete sich das auch super an und da bin ich auch nur einen Tag in der Woche bei dem anderen Job. Deswegen steht das Büro da eh frei. Und ja, was du schon sagtest, ich hatte das gelesen, ein Freund eines Freundes von mir, den gehört eine Frittenbude. Und der hat auch so Spenden bekommen, die er gar nicht brauchte, wo er sagte, ich kriege Sachen, das alles nett und gut, aber damit kann der gerade nichts anfangen. So zum Beispiel, wenn dir die Frittenbude abgesoffen ist, dann bringt es dir nichts, wenn man dir kiloweise gefrorene Pommes bringt, weil du ja diese Frittenbude nicht betreiben kannst. Ja, aber wir haben ja auch noch eine Sprachnachricht von einer Zuhörerin bekommen, die von der ganzen Sache auch betroffen wird, betroffen ist. Und ja, die würden wir euch jetzt mal vorspielen.
Hallo René, hallo Kevin und hallo alle, die gerade zuhören. Ich bin Miri und ich komme aus der wunderschönen Eifel, genauer gesagt aus dem Kurort Gemünd bei Schleiden. Und ja, uns hat die Flutkatastrophe auch ganz schlimm getroffen. Mein Heimatort ist ein Trümmerhaufen. Also ich denke, wir kennen alle die Bilder aus den Medien, aber das kommt im Ansatz nicht an das ran, ja, wie es sich auch anfühlt, wenn man eben vor Ort ist. Meine Oma hat gesagt, es sieht aus wie nach dem Krieg und ich kann mir das ganz gut vorstellen, ja, wie es sich für sie anfühlt. Wir sind alle total erschöpft. Wir arbeiten 7 bis 8 Stunden am Tag, ohne nachzudenken. Also bisher haben wir eigentlich nur noch mehr abgerissen. Wir haben ja, die Wohnungen leer geräumt. Wir haben Tapete abgekratzt und Fliesen rausgeschlagen, den Boden und die Holzrahmen, ja, einfach alles rausgeholt, alles auf die Straße geschmissen. Es liegen überall Berge von Möbeln und von Schutt und ja, wie gesagt, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und wenn wir dann eben unsere 7, 8 Stunden gearbeitet haben und körperlich nicht mehr können, dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Man kommt eigentlich gar nicht hinterher, das alles zu verarbeiten, weil man sich auch um 1000 Dinge gleichzeitig kümmert. Es ist ganz komisch, weil ja, es so viel Arbeit gibt und man nie weiß, wo man anfangen soll. Man muss sich natürlich auch um so Dinge wie Versicherungen kümmern, ja, dass man eben diese ganzen Schäden jetzt meldet. Genau, und wir sind dankbar über jede Art von Hilfe, die wir kriegen können. Also wir freuen uns über helfende Hände, aber in dem Zusammenhang bitte, bitte, bitte kommt nicht mit eurem eigenen Auto, sondern schaut vielleicht, dass ihr euch in einen Shuttle setzt. Ich weiß, dass von Köln Busse fahren. Ja, guckt vielleicht, wenn ihr helfen möchtet, dass ihr das darüber irgendwie organisiert, weil wenn ihr mit eurem eigenen Auto kommt, ihr steht eigentlich nur im Weg, ihr ja, blockiert den Platz für Bagger und Lader, die dann eben die Trümmer entsorgen. Bitte auch, wenn ihr Dinge spenden möchtet, dann informiert euch vorher genau darüber, was die Menschen brauchen und fahrt nicht einfach mit Klamotten oder irgendwas anderem dahin, weil wir wurden schon von der Bundeswehr versorgt und selbst diese Spenden, ja, sind halt nicht alle an den Mann gekommen. Deswegen informiert euch einfach vorher darüber. Und Geld ist gerade das, was uns am meisten hilft. Ja, genau. Und was wir alle ganz dringend brauchen, ist eine gewaltige Portion Liebe. Also wenn ihr wirklich vor Ort seid, dann scheut euch nicht, fragt die Menschen vielleicht einfach mal, ob sie eine Umarmung brauchen. Also ich würde nicht Nein sagen, aber wenn ihr dann ja vielleicht auch ein bisschen blöd angegangen werdet, dann habt da bitte auch Verständnis, weil wie gesagt, wir sind total erschöpft, wir arbeiten total viel, wir können nicht mehr schlafen richtig und ja, wir sind auch ein bisschen gereizt, also seid dann auch nicht böse, aber ich glaube, viele Menschen würden sich trotzdem darüber freuen und ja, genau, ich versuche einfach irgendwie optimistisch zu bleiben. Ich glaube, es geht vielen so, also es ist irgendwie eine ganz komische Atmosphäre, wie man gleichzeitig total kaputt ist und aber auch voller Energie, weil man eben seine Heimat wieder aufbauen möchte und ja, man eben solidarisch ist und ja, es ist ganz schlimm, aber irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl, dass der Zusammenhalt so groß ist und wie gesagt, informiert euch, es gibt genug Seiten, die eben auch organisiert an Spenden und so weiter rangehen. Es gibt eine Seite auf Instagram, die heißt Wir helfen der Eifel. Die haben einen Marktplatz organisiert, wo man eben auch gezielt nach Sachspenden gucken kann, was da benötigt wird. Und ja, schon mal vielen, vielen Dank an alle, die uns dabei helfen, dass wir so bald wie möglich unsere Heimat wieder haben.
Ja, danke schön, liebe Miri, für die Sprachnachricht, für das Feedback. Ich finde das immer wichtig, weil, wie gesagt, Kevin und ich, wir sind ja beide, auch wenn wir mittendrin leben, um uns rum alles abgesoffen ist, sind wir beide halt selbst nicht wirklich betroffen und ich habe auch keine Person im direkten Umfeld, die jetzt so richtig schlimm betroffen ist. Und deswegen finde ich es immer gut, das von Leuten zu hören, die halt wirklich betroffen sind, die wissen, was da los ist und ja, dann halt nicht einfach irgendwie irgendwas gemacht wird. Was sie zum Beispiel auch sagte mit dem Hinfahren, das hast du vorhin auch schon erwähnt, dass nicht einfach Leute mit dem Auto dahin brettern, auch wenn es gut gemeint ist, aber dann halt gegebenenfalls auch was Negatives dann dazu beitragen könnten, auch wenn sie es nicht wollen. Und ja, ich finde, das ist alles ganz schön krass und ich finde auch echt heftig, was damit alles passiert, nämlich gerade, dass hier auch diese Querdenker das Ganze instrumentalisieren und benutzen, um da ihre komische Szene da aufmerksam zu machen, finde ich absolut widerlich, was die da abziehen. Also dann da jetzt irgendwie so die Solidarität mit den Flutopfern und bla. Und ich denke mir, was zum Fick so? Und dann benutzen die das, um ihr komisches Corona-Verweigerungsding da durchzuziehen. Genauso wie ich das auch bei Parteien gerade echt scheiße finde. Was ich so bei der CDU gesehen habe mit Armin Laschet, der da diesen Lachkrampf bekommen hat und sowas. Was ich ehrlich gesagt jetzt gerade mal gedacht habe, so, mein Gott, endlich mal verdient, weil die ganze Zeit wird auf die Baerbock gefeuert. Und jetzt ist der auch mal für dich im Fokus, so ein bisschen, dass man sieht, oh, guck mal, das ist halt auch so ein bisschen der. Ja, der ist hier, ne, da gibt es ja auch ganz schön viel Dreck zu schippen bei dem Kerl, ne? Und dann all so eine Scheiße. Es geht ja so viel ab da. Und dann hat jetzt eine RTL-Journalistin, das habe ich letztens noch gelesen, hat sich mit Dreck beschmiert und ein Foto gemacht, um, ja, damit das so aussieht, als ob sie da geholfen hätte. Und das kam jetzt halt raus. Ich auch dachte, ja, von RTL erwartest du halt auch nichts anderes, ne? Hat die wahrscheinlich noch vorgegeben bekommen oder was weiß ich nicht. Finde ich ganz schön abgefuckt, ne, dass da einfach so Existenzen sterben und ja, Leute ihre Häuser und alles verlieren. Ich meine, die haben ja alles, was sie besitzt haben, was sie besitzen und Fotos und etc. Das ist ja alles weg. Das ist ja alles im Arsch. Und dann kommen da so Leute an, so ein Armin Laschet oder so, der wahrscheinlich in seiner, keine Ahnung, Finca irgendwo rumballert oder sowas. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann da so runter zu juckeln und da so einen auf. Ach, hier solidarisch zu machen und so ein bisschen für die CDU zu werben, finde ich irgendwie übel, übel mies, die ganze Geschichte. Und auch die Grünen haben, was ich am Endeffekt richtig finde, halt gesagt, so, ja, jetzt wird es Zeit, wir müssen auf Klima achten. Und viele haben ja immer so geschrieben, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, über das Klima zu reden. Und das fand ich so ganz cool, weil Ralf Rute zum Beispiel hatte auch so einen Post gemacht, nein, ist es eben nicht, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, über das Klima zu reden, weil das ja. Jetzt merkt man es ja mal. Ne? Klar gibt es jetzt immer noch die Leute, die sagen, nee und bla und das gibt's doch nicht und so. Aber zum Beispiel der Vermieter von seinem Proberaum, der sagt, seine Oma, die wohnt in der Eifel und die sagte, sie wohnt seit 70 Jahren in diesem Ort und die hat das, sowas hat sie noch nie erlebt. Und sagte auch ähnliche Sachen wie halt die Miri von der Sprachnachricht, dass es halt einfach wie im Krieg, wie nach dem Krieg aussieht. Ne? Und das ist halt echt irre. Ne?
Ja, das habe ich auch öfter gehört, also dass das wirklich. Ja, kriegsähnliche Zustände hat. Also nicht kriegsähnlich, sondern es sieht so aus, als hätten da Bomben eingeschlagen. Das ist ja wirklich, also da sieht man ja auch, was das Wasser für eine Kraft hat, dass da wirklich, ja, wirklich Straßen auch aufgerissen sind. So, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man kann sich ja nur vorstellen, dass die Leute da keine Chance hatten, aber generell, das ging ja so rasant, so, das ist ja. Also, dass so viele Leute auch davon betroffen waren. Also, wie es ist. Ja, ich habe gehört, dass wirklich von Berichten, dass das Wasser wirklich in kaum beschreibbarer Geschwindigkeit an Höhe zugenommen hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und wo andere Länder keine Ahnung, haben andere Länder haben 5G auf irgendwelchen Skihütten in der Schweiz oder weiß ich nicht was. Und in Deutschland wird dann über eine Innovation hier, über eine Warn-SMS nachgedacht. Also denke ich mir, dieses Land hat einfach den Knall nicht gehört. Es hat Baustellen ohne Ende und im Endeffekt sind jetzt auch viele Menschen einfach gestorben, weil dieses Land auch unfähig war, die Gefahr zu erkennen und die Leute anständig zu warnen. Es gab eine Gemeinde, habe ich gehört, da hat ein Bürgermeister, ich weiß nicht wo und überhaupt und wie der Ort heißt, hat es wahrscheinlich, glaub, also weil ich gehört habe, geschafft, die ganze Gemeinde zu evakuieren. Das war hier in Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, wie der Mann das geschafft hat, was für eine Eingebung der hatte. Gerade weil man sich auch vorstellen muss, dass es ja bestimmt auch Leute gibt, die dann sagen, was will der jetzt von uns, warum soll ich jetzt einfach mein Haus verlassen und überhaupt und das nicht glauben vielleicht. Aber er hat tatsächlich geschafft, dass in seiner Gemeinde, die abgesoffen ist, kein Mensch zu Schaden gekommen ist, so wie ich das gehört habe. Also der hat das wirklich echt richtig gut hinbekommen. Also ich glaube, der hat seine nächste Legislaturperiode sicher.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat jetzt erstmal Karma für die nächsten zwei Leben gefahren.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat, aber wirklich beeindruckend.
Mega gut. Ja, auf jeden Fall. Das mit der SMS, das habe ich jetzt auch schon oft gelesen. Da habe ich einen kleinen Artikel zugesehen, was ich ganz cool fand aber eigentlich, weil da gibt es so ein System, das oft in Japan und so benutzt wird und halt in Gebieten, wo es halt öfter zu Naturkatastrophen kam oder kommt. Und ich glaube, ich fände das gar nicht so schlecht, wenn wir auch so ein System einführen, weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht immer noch was tun können, aber dass so Klimakatastrophen kommen, das wird halt auf Dauer passieren wieder in irgendeiner Form. Und ich glaube, dann da bessere Warnsysteme einzurichten, ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, aber alles sehr schwierig irgendwie. Aber auf jeden Fall krass von dem Bürgermeister, also sehr geile Aktion.
Ja, ich kann auch nichts Näheres zu sagen, nur das, was ich gehört habe. Aber das spricht natürlich dann sowas auch rum. So, das auch wie gesagt, euch wird auch beeindruckend, dass diese Person es geschafft hat, auch, wie ich bereits gesagt habe, die Menschen dazu bewegen, dann auch wirklich da mitzuziehen. Das macht ja auch nicht unbedingt jeder.
Das stimmt, ne? Viele halten nämlich nur für bescheuern, sagen, wie soll ich jetzt in meine Bude raus, so, ne?
Naja, ich würde sagen, wir belassen es auch einfach dabei, da wir ja auch die Sprachnachricht von der Miri hatten. Genau. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich habe auch noch eine Sprachnachricht bekommen von einer Freundin von meiner Zwillingsschwester. Da müsste ich natürlich jetzt erstmal fragen, ob ich die hier einbinden dürfte. Deshalb aber, es wird natürlich Ähnliches und Gleiches oder Ähnliches erzählt. Deshalb lasse ich es jetzt hier auch einfach mal außen vor und würde sagen, wir haken das Thema auch einfach ab, weil ich es auch einfach tatsächlich belastend finde, persönlich jetzt auch noch weiter darüber zu reden. Und wir jetzt natürlich auch nicht den 20.000. Aufruf hier starten müssen für Spenden, das wisst ihr alle selber und deshalb müssen wir da auch jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ihr kennt eure Möglichkeiten, dort zu helfen und ich bin sicher, dass auch unsere ZuhörerInnen hier immer gerne weiterhelfen und an der Stelle haken wir das ab und ich würde sagen, jeder, der dort mit dem Leben davongekommen ist oder auch jetzt auch in meiner oder unserer Situation auch einfach nur Glück hatte, weil der Rhein hier bei uns hatte weniger Hochwasser als noch im Herbst letzten Jahres und da war es nicht ansatzweise so schlimm, also da gab es ja kein so etwas nicht und da war der Rhein schon höher, also wir hatten ja nochmal richtig Glück und da lernt man nochmal so, finde ich, immer, also es lernt so, also Genügsamkeit, Bescheidenheit, weißt du, so, und Dankbarkeit für das, was man hat und dass man jetzt irgendwie zu anderen Leuten, die entweder ihr Leben verloren haben oder tatsächlich ihre ganze Existenz verloren haben, einfach Luxusprobleme hat, also ich finde, das lehrt einen auch diese Situation wieder erneut und das sollte man sich zu Herzen nehmen und schauen, dass man möglichst viel für andere Leute dann auch tun kann und von dem etwas gibt, was man geben kann, was andere nicht mehr haben.
Ja. Schließe mich dir auf jeden Fall auch an.
Gut, dann machen wir jetzt einen krassen Themenbruch. Ich habe dir eben erzählt, meine Freundin eben hier gemütlich gegessen, haben uns schön Ofenkäse gemacht. Und dann haben wir die Glotze angemacht, geguckt, ach, was läuft denn jetzt? Und dann lief gerade noch Sketch History auf ZDF Neo. Und ist ja auch immer sehr empfehlenswert, finde ich. Also,
sehr gut.
Und direkt danach kam dann jetzt Böhmis Brutzelei oder sowas, heißt es so? Also,
Hammer. Ich muss es unbedingt sehen. Ich habe fest und flauschig gehört und er hat es immer wieder erwähnt, dass er diese Kochsendung machen will. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Gag. Und ich hatte auch noch heute noch gelesen, dass er richtig viele Kommentare über Fest und Flauschig bekommen hat, über seinen Podcast halt, mit Olli Schulz zusammen, dass alle dachten, das ist übel der Gag. Und er sagte, nee, nein, ich mache wirklich eine Kochsendung jetzt in der Sommerpause.
Ja, und die haben wir gesehen. Die lief tatsächlich, die gibt es. Und da war dann Ratin zu Gast.
Ratin.
Und ich kannte seinen, also ich hatte ja kein Bild von der Person vor Augen. Ich kenne den ja so nicht und kenne den nur über SSIO so ein bisschen, dass mal dieser Name mal gefallen ist und überhaupt. Und war ganz witzig eigentlich. Also ich finde keine unsympathische Person, finde ich tatsächlich. Also ich fand den eigentlich ganz, ganz sympathisch so. Das heißt ja nicht, dass er es nicht ist oder sein kann. Also ich kannte die Person gar nicht und so von seinem Auftreten war der eigentlich ganz entspannt.
Der hat hier in Bonn halt vor einem Jahr oder so diesen Burger aufgemacht. Da war ich sehr wütend, muss ich sagen, weil der direkt neben der Uni war und da gab es einen kleinen Burgerladen nur. Also der hatte wirklich nur so einen ganz kleinen Außenbereich, so ein richtiges Studententeil. Da gab es die geilsten Pommes, die du je gegessen hast. Ich fand es super schade, dass er dann dafür zugemacht hat. Und das war, glaube ich, ein Dönerladen. Ja, aber der ist auch pleite gegangen in der Corona-Zeit, sehr schnell. Ratin, also wer ihn nicht kennt, ist ja so ein Rapper. Und ich habe immer mal wieder Sachen gehört, so, aber ich glaube, das ist auch so oft irgendwie in dieser Rap-Szene, dass da immer immer irgendwas gelabert wird und so. Aber was daran jetzt alles stimmt, keine Ahnung. Ich habe auch seine Musik noch nie gehört, muss ich sagen. Ne? Ich weiß echt nicht, was das für einer ist. Und ich finde das mit der Kochsendung mega interessant, weil im Podcast sagte der auch mal, dass der Böhmermann halt immer Gäste hat, die mindestens einen Elternteil haben, die nicht aus Deutschland kommen, also die irgendwie Migrationshintergrund haben oder sonst was, halt gerade auch für das Kulinarische. Und dass er halt eine Kochsendung machen wollte, die nicht sowas wie Grill den Hänsler oder irgend sowas, also einfach eine ganz normale, entspannte Kochsendung irgendwie machen wollte, was ich irgendwie mega cool finde, weil ich das auch eigentlich manchmal echt gerne gucke. Also, wenn du weißt, ja noch früher in der Schulzeit haben wir ja immer Samstagabend geballert haben und du Sonntag bei mir morgens verkatert auf dem Sofa saß und gefrühstückt und haben dabei immer die Küchenschlacht geguckt. Ja. Das war immer sehr geil mit dem mir fallen diese Namen der Köche auch alle gar nicht mehr ein.
Ja, damals war noch Horst Lichter dabei, vor seiner Bares-für-Rares-Karriere. Mhm.
Ja, und ich weiß noch, Horst Lichter und der eine schwarze Koch, wie heißt der noch?
Nelson, Dingen, Moment.
Weil den fand ich auch mal echt immer richtig sympathisch. Der hat immer auch immer einen geilen Spruch rausgehauen.
Nelson Müller heißt der, glaube ich, ne?
Ah, okay, ja, kann sein. Das weiß ich ja nicht mehr.
Müller ist das, ja.
Mit ich sag mal, Prominamen habe ich es irgendwie eh nicht. Und dieser eine Typ, der aussieht wie ein Biker. Den fand ich auch mal witzig.
Ja, der war gut.
Ja.
Und ich glaube, manchmal war auch, heißt der noch, Johann Larfe auch noch dabei.
Ah ja, der Österreicher. Ja.
Das war auch nicht schlecht. Also eine alte Zeiten gewesen, das ist wirklich schon was länger her, ne? Mittlerweile rennen da andere Leute rum, die ich jetzt, was heißt mittlerweile, es ist ja, haben das ja auch damals nicht aktiv geguckt, nur halt, wenn wir halt gesoffen hatten. Da kam ja dann immer die Woche, es kam ja immer dann so eine gebündelte Folge quasi, das lief ja über die ganze Woche immer, so dieses K.O.-System und wir hatten dann nach dem Saufen dann immer diese Sammelfolge geschaut, immer diese Zusammenfassung, wo dann wirklich jede Wochenfolge geschnitten drin war quasi, dass man am Ende dann, sag ich mal, wie so ein Resümee, so, das war eigentlich ganz witzig.
Das war echt gut gemacht, ja. Das fand ich schlecht. Ich finde es auch mal cool, diese Rezepte zu sehen, weil ich merke gerade, mir passiert das auch wieder, dass ich total unkreativ werde, was das Kochen bei mir angeht. Ich habe immer so ein paar meiner Gerichte, die ich mal koche. Ich habe immer so eine klassische Lachs-Gemüsepfanne und so ein Kram und immer denselben Salat und immer auch so manchmal denselben Fettig-Scheiß, den ich mir irgendwie in den Ofen schmeiße mal. Und es ist so ein bisschen, nervt mich das auch, weil ich manchmal hier sitze und denke mir, Mann, ich will mal irgendwie was Besonderes machen oder ich habe immer dieselbe scheiß Pilzpfanne, die ich mache. Am Anfang war es mega lecker, aber jetzt denke ich mir mittlerweile so, ja, irgendwie muss mal was Neues her. Und da finde ich immer cool, dass man sich da so ein bisschen Inspiration irgendwie auch mal holen kann. Weil Kochen kann ja auch eigentlich echt Bock machen. Und ja, normalerweise halt meine Mitbewohnerin, die ist hier auch immer viel am Kochen und ist halt auch Veganerin und hat echt gute vegane Rezepte. Ich sitze jetzt 3 Wochen im Urlaub und jetzt esse ich schon wieder die ganze Zeit nur denselben Scheiß.
Ja, mit dem Kochen, manchmal hat man auch einfach keine Lust zu kochen. Das ist so, dann hängt man da
Ja,
so
das
und
hatte ich
weiß nicht, was man
gestern,
machen soll. Also meistens wir machen
ey.
eigentlich immer so Wochenplanungen und planen dann jeden
Ja.
Tag dann durch. Einfach, weil man auch Geld spart beim Einkaufen. Das ist einfach so. Du gehst einfach hin, kaufst das, was du brauchst und gehst nicht 3, 4 Mal die Woche einkaufen und kaufst dann immer irgendeinen Scheiß dazu, weil du gerade Bock drauf hast. Du gehst halt einmal hin und kaufst ein und sparst euch echt Geld. Und da musst du dich ja immer
Ja.
hinsetzen, montags oder sonntags, und das dann komplett durchplanen. Und dann überlegst du halt immer. Und manchmal hat man einfach keine Ideen, keinen Bock, keine Ahnung, keinen Appetit auf Dinge oder so.
Ja.
Ja, und wenn man auch für die
Boah.
Arbeit noch was mitnehmen möchte. Wir haben es ja, wollten es eigentlich jetzt mittlerweile so einführen, dass wir abends nicht mehr essen, auch dass wir morgens halt frühstücken, beziehungsweise auf der Arbeit frühstücken, irgendwas vorkochen für den nächsten Tag, was ich dann auf der Arbeit und mein Freund halt zu Hause in der Mittagspause isst und abends dann nichts mehr. Und da musst du ja quasi das vorplanen und vorkochen am Abend, auch wenn du dann schon noch Hunger hast, vielleicht sogar. Ja.
Das ist immer mies, ne? Ich kenne das auch. Ich habe das auch ganz oft gemacht in meiner Schulzeit noch im Abi. Da habe ich immer richtig viel vorgekocht. Und ja, da war das immer dann so, da hast du abends dann irgendwie so einen richtig geilen Auflauf gemacht und denkst dir so, shit, dann hast du schon fetten Teller davon wieder gegessen, doch. Ja, das passiert mir leider manchmal auch immer noch. Mit dem, ja, und ich möchte eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr diese Planung machen. Weil da hast du schon recht, ich bin nämlich einer, ich gehe eher so zweimal in der Woche einkaufen. Manchmal sogar dreimal, je nachdem, weil ich halt auch immer einfach zu Fuß mit dem Rucksack um die Ecke in den Laden gehe hier. Und ja, das ist ja manchmal schon wirklich so, dass man sich irgendwie dann so Mist holt oder ich sag mal irgendwie dann schnell nochmal wieder irgendwie denkst du ja, oh geil, komm jetzt irgendwie eine Tafel Schokolade oder irgendwie sowas. Ist bei mir nicht genau heute wieder der Fall gewesen, aber das ist wirklich Luxusproblem, ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch, du wolltest mir eben, hast mir erzählt, du möchtest gerne mal darüber sprechen, dass die UNESCO 4 deutsche Städten wieder zum Welterbe erklärt haben in Deutschland. Und ich
Genau,
habe
kleines,
das auch gerade hier mal
ja.
geöffnet. Es geht um die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems, das ist ja auch bei mir ganz um die Ecke, und Bad Kissingen. Und die Künstlerkolonie Mathildenhöhe.
Okay, ja, ich habe es auch gerade auf der, als wir unser kleiner Tagesschau-Ausblick, ja, genau, habe ich gerade auch gesehen. Baden-Baden, das sieht doch echt schön aus, muss ich sagen. Sehr schöne Kirche. Ich kann ja mal gerade was dazu vorlesen. Okay, zusammen mit 8 weiteren Kurorten wurden sie als große Bäder Europas geehrt. Auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt war als Weltkulturerbe gewürdigt. Das zuständige Komitee der UNESCO trat die Entscheidung auf seiner 44. Sitzung in der chinesischen Stadt Fuzhou. Okay, aber warum? Aber naja, gut. Warum denn gerade in China? Naja, okay. Aber hey, ja, das ist doch eigentlich mal was Schönes wieder. Ich habe auch gerade noch gelesen, es gibt ja gerade noch diese Diskussion mit dem Great Barrier Reef. Steht jetzt hier gerade auch noch, Great Barrier Reef, kein gefährdetes Weltnaturerbe, laut UNESCO trotz der Bedrohung durch den Klimawandel. Ich habe aber eher das Gefühl, das hat damit was zu tun, dass die in Australien weiterhin die Touristen anlocken wollen. Ja, es gefährdet ist ja auch immer in Anführungszeichen. Ich habe hier so einen Satz. Ich möchte den geschätzten Delegierten aufrichtig dafür danken, dass sie Australiens Engagement für den Schutz des Great Barrier Reefs anerkannt haben, erklärte Australiens Umweltministerin Susan Ley. Schwierig. Ich habe auf jeden Fall die Diskussion so ein bisschen mitbekommen dazu. Ich habe auch einige Bilder gesehen, wo du das, boah, krass, das sieht echt heftig aus. Und das dann so ein, ja, das sind wie wirklich dieses Naturerbe dann halt irgendwie zerstört wird einfach. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auf jeden Fall einfach damit weiterhin irgendwie den Tourismus ankurbeln wollen, indem die sagen, hier, das wird jetzt irgendwie nicht dicht gemacht oder sowas, ne? Naja.
Ja, das mit dem Thema, dass wirklich Touristen Riffe zerstören durch halt durchs Tauchen dort und dann, dass sie dann ja durch Kontakt, dass sie, weil sie irgendwie drauf treten oder sonst was, diesen Lebensraum zerstören, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, über das man sich aufregen könnte, rein theoretisch. Aber das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel gut finde, dass ja, glaube ich, Venedig hatte jetzt vor kurzem die Einfahrt von von so Kreuzfahrtschiffen untersagt. Beziehungsweise weiß nicht, ob das von der Stadt Venedig allein ausging oder ob es das auch von, also generell von Italien kam. Aber das ist auch mal wieder so ein Schritt gewesen, weißt du, das, wo du in Richtung Klimaschutz sagst, okay, das ist klar, du schädigst dadurch natürlich den Umsatz des Tourismus in deiner Stadt, aber ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Venedig jetzt nicht unbedingt auf die Kreuzfahrtschiffe angewiesen ist, aber es kann auch sein, dass ich da völlig auf dem Holzweg bin und das wirklich eigentlich ein großer Umsatzmarkt ist. Aber das kann ja nicht das alleinige Kriterium sein. Ja, ich finde das gut, dass Venedig, es verboten wurde.
Ja, ich finde es auch gut, weil ich finde auch so Kreuzfahrten, das ist schon, wo wir vorhin über Luxusprobleme gesprochen haben, das ist ja wohl eins der größten Luxusprobleme, das sollte nicht mehr Kreuzfahrtschiff fahren dürfen, oder? Das ist doch absoluter Blödsinn, finde ich irgendwie. Also, ich meine, dann kannst du doch auch einfach irgendwie in ein, keine Ahnung, 5-Sterne-Hotel gehen und dann einfach eine ganze Woche da rumpimmeln. Und das ist doch genau das Gleiche. Und dann gehst du halt an der Nähe eines Strandes und nicht halt auf so einem Schiff, wo du halt noch die Umwelt mit verpestest. Ich finde das super unnötig irgendwie. Und weißt, so viele Leute das doch machen, das immer so verteidigen. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch so ein richtiges, Rentner-Ding so ein bisschen, oder? diese Kreuzfahrtschiffe, das ist so lange schon klar, dass es so eine Umweltverschmutzung ist. Ne? Also, hey, ich finde, das ist absoluter Blödsinn.
Also Lust darauf hätte ich auch mal eigentlich, aber ist halt nicht, ne? Ist halt nicht. Also rein von der reinen Theorie, wenn man alles mal außen vor lässt, hätte ich mega Bock da drauf mal. Nur, wie gesagt, das ist nicht zu verantworten, finde ich. Es ist übel unnötig. Es ist der reinste Luxus, den man auch überall sonst bekommt, wenn es jetzt um diese, sag mal, klar, du, jetzt wenn es rein um die Reise mit dem Schiff geht, klar, ist es natürlich etwas, was man sonst ja weniger bekommt oder gar nicht, aber rein vom Luxus- oder Städtereisentechnisch her, du musst überlegen, du kannst mit dem Schiff natürlich dann mehrere Städte anfahren, wenn du so ein Mittelmeerrundfahrt oder was weiß ich machst, kannst du natürlich mit dem Auto machen, dauert viel zu lange vermutlich, mit dem Zug, naja, okay, weiß ich nicht, geht bestimmt auch, aber vielleicht auch ein gewisser Aufwand. Mit dem Flugzeug wäre es, keine Ahnung, bestimmt genauso schlimm oder noch schlimmer, wenn man jetzt wirklich die Städte alle abfliegen würde. Und auf jeden Fall stressiger. Also ich verstehe den Aspekt dahinter schon, dass es auch angenehmer ist, mehrere Metropolen und Städte auf diese Weise anzufahren. Aber da kann man auch, wie gesagt, einfach mal sagen, okay, dann ist es, dann auch das ist ja auch schon wieder ein Luxus. Da versuche ich in meinem Urlaub halt einfach mal nur Madrid oder Barcelona oder Rom oder Venedig oder was weiß ich und hole mir da mal ein schönes Hotel für eine Woche. Ist auch teuer genug. Und da habe ich auch genügend zu sehen. Also man kann ja keiner sagen, dass das keine Städte sind, wo man sich eine Woche lang beschäftigen kann. Wahrscheinlich sogar noch viel länger.
Ich hätte mehr Bock auf eine Woche Venedig und einfach Sightseeing und, keine Ahnung, einen geilen Kaffee trinken, als jetzt irgendwie mit diesem Kreuzfahrtschiff rumzujuckeln. Und wenn man wirklich mal richtig Bock auf See hat und so, dann kann ich empfehlen, das habe ich nämlich vor einigen Jahren mal gemacht, als ich noch in der Freiwilligen Feuerwehr war, nämlich eine Segeltour, und zwar die Küste von Holland entlang. Das war richtig geil, da hast du auch richtig mit angepackt und dann den Segeln so ein bisschen erklärt, wie es alles funktioniert und so, und jeden Abend halt an den Hafen gefahren und unter Deck gegessen. Das war richtig Hammer. Schade, dass ich dann noch 14 war oder so, weil ich hätte echt gerne mal so ein Bier da vorne auf so einem Bug getrunken.
Ja, aber das kann man doch schon immer noch machen, oder?
Genau, das ist halt ein Holzschiff, ne, mit Segeln, und wenn zu wenig Wind war, dann musst du halt erstmal stehen bleiben, ne? Und das war richtig geil, weil dann war halt irgendwann Ebbe und wir sind halt weitergefahren und mal kam die Ebbe und flump steckten wir halt fest. Ich muss mal gucken, ob ich davon noch Fotos finde, die muss ich irgendwo auf dem alten Rechner bestimmt noch haben. Ja, und dann sind wir da rumspaziert und dieses Segelschiff lag halt mitten in diesem Wattenmeer. Ja, dann haben uns wieder reinbegeben, gewartet, bis wir die Flut kamen, sind weitergejuckelt. Das war unglaublich geil. Also ich habe das in dem Alter noch gar nicht so wertgeschätzt. Ja, aber ganz vorne ist ja auch noch so ein Netz gespannt und da konnten wir uns auch so reinlegen und so, dass du wirklich über dem Wasser halt lagst. Und das war richtig Hammer. Also, das war schon geil. Und ich glaube, das ist tausendmal cooler, auch wenn man in so einer kleinen Kackkajüte mit drei Leuten schlafen muss, als so eine Kreuzschifffahrt. Finde ich zumindest. Also.
Ja, so eine schöne Flasche Rum mit an Deck schmuggeln. Und dann sich dann geben, schöner. Ja, aber da hast du mir schon mal drüber erzählt, das weiß ich noch. Da waren wir mal, haben wir eine unserer Wanderungen gemacht, unsere Neujahrswanderung. Ja. Und da müssen wir echt, auch jetzt vielleicht mal nächstes Jahr, ich weiß, wie es dann Corona-technisch aussieht, ich gehe aktuell noch vom Schlimmsten aus, einfach nur, damit ich positiv überrascht werden kann.
Ja, genau, das so ähnlich mache ich das mit vielen Sachen gerade.
Und dass wir dann einfach mal, ja, wir wollten ja schon lange mal einen Urlaub im Norden zu zweit machen.
Ja, das haben wir auch
nicht dass gestanden. Das ja auch noch mal ansteht, das können wir ja machen. Und dass wir das auch mal ins Auge fassen, dass wir das zusammen machen, das wäre geil.
Können wir denn ja mal eine Live-Folge von der Nordsee machen?
Live-Folge von der Nordsee, oha. Ja. Richtiger Vlog.
Mit Meeresrauschen im Hintergrund.
Ah, dann ist es wirklich audiosexuell, wenn das schlägt.
Ja. Ich habe übrigens gerade mal audiosexuell gegoogelt. Ich finde, dass sich eine Seite hier heißt www.audiosexuell.de. Warte, was steht da? Wenn Sie sich noch ab und zu dabei ertappen, einen Kinofilm bewusst zu hören, CDs in fast meditativer Weise unter dem Kopfhörer zu genießen und ab und an von der Stimme eines Mitmenschen begeistert zu sein, behartet sich die Diagnose. Sie sind sehr wahrscheinlich audiosexuell veranlagt. Okay.
Naja,
das wäre ein schöner Name gewesen für unseren Podcast, audiosexuell. Audiosexuell.
Geil. Das können wir ja eigentlich noch adaptieren irgendwie. Irgendwie können wir
schon das vielleicht noch rein. Gibt es ja nochmal die Umbenennung. Apropos, ich habe von der lieben Jenny, ja, meiner Band spielt und die auch in der zweiten Folge eine Sprachnachricht dazu gemacht hat, mit Abonnements und Abofallen. Die hat mir einen Themenvorschlag gegeben, den sie ganz interessant fand, nämlich merkwürdige oder witzige Morgenroutinen. Und fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, dachte ich mir, als Thema jetzt irgendwie nicht so passend für unser Format, ne, weil unsere Themen folgen ja dann doch ein bisschen was, ich sag jetzt mal, ernster. Ich meine, die sollen ja auch mal witzig sein oder so sind, aber ja, meistens sind ja doch irgendwie ein größeres Thema behandelt. Dachte ich mir, das können wir eigentlich vielleicht doch mal in eine Freestyle-Folge als so Mitunterthema reinpacken. Ich dachte mir, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal irgendwie was schreiben, ob ihr da nicht irgendwelche merkwürdigen oder witzigen Routinen habt. Ich hatte letztens noch gesehen, dass Funk hat einen Beitrag genau dazu gemacht und hat auch ZuhörerInnen gefragt, also LeserInnen dann gefragt, ob die irgendwelche seltsamen Routinen haben. Und dann hatte einen Kommentar, fand ich sehr geil, den haben die sogar gerepostet. Da hat ein Kerl geschrieben, dass er sich immer die komplette Hose und Unterhose auszieht, wenn er aufs Klo geht. Wo ich mir denke, ist auch viel zu stressig.
Okay.
Ja.
Ja, das ist eine komische Angewohnheit tatsächlich. Wahrscheinlich hat er ein Problem mit der Beinfreiheit sonst. Das nervt ihn dann, keine Ahnung.
Muss ich jetzt an diesen Squatty-Potty denken. Was ist dieser Hocker, mit du richtig scheißen kannst.
Genau, den stellst du ja unter deine Füße, dass die Füße genau höher sind, dass du die Knie zwischen, hinter den Ohren quasi. Und dadurch kriegst du irgendwie den Schließmuskel da besser geöffnet oder also generell diese V-Form dann von deinem Hintern, die jetzt nicht mal dieses, hast du keine L-Form mehr, sondern so eine V-Form in deinem Körper mit Beinen und Torso und dann geht das besser raus. Das soll tatsächlich funktionieren.
Ich kann jedem nur mal empfehlen, das zu googeln. Da gibt es nämlich auch einen Trailer zu diesem Hocker. Und es ist sehr verwirrend und sehr verstörend. Weil da sitzt ein Einhorn halt auf der Toilette und erklärt halt, wie es Verstopfungen los wird oder so.
Squatty Potty. Ich gebe das mal gerade ein.
Und irgendwie, dass der Mensch ja normalerweise nicht diese Haltung auf der Toilette hat. Das verstehe ich aber auch, weil weißt du, was mir richtig oft morgens passiert? Ich morgens auf Toilette gehe, mir schläft fast immer mein Bein ein. Das ist irgendwie, ja. Also wir brauchen gemütlichere Toiletten.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist das Problem.
Ja, das können wir auf jeden Fall echt mal reinziehen. Das ist auf jeden Fall, also dieses Squatty Potty auf YouTube einfach mal eingeben, ist genial. Kann ich nur empfehlen.
Ja, also abendfüllende Gedanken habt ihr dann.
Ja.
Okay.
René, ich würde sagen, für die eine Woche Abstinenz reicht das jetzt erstmal. Eine knackige Folge hier. Mhm. Und an dieser Stelle, wie gesagt, kommt gerne auf das Angebot zurück. Schreibt uns auch gerne über Instagram. Vielleicht machen wir doch eine Umfrage. Oder ihr schreibt uns an unser Gerstenbrei-Handy oder schickt eine Sprachnachricht. Die Nummer gebe ich nochmal durch. Das ist die 01575 160 1048. Und wenn ihr lustige Morgenroutinen habt, irgendwas, was vielleicht nicht gängig ist, irgendwas Witziges, teilt es einfach gern mit. Ja, witzig, wir müssen es auch gar nicht personalisieren, also wenn es irgendwie anonym ist und ihr findet, dass es einfach ein bisschen strange oder peinlich ist. Also, wir erzählen jetzt nicht der René, weiß ich nicht, ne? Steckt jeden Morgen einmal den Kopf ins Klo, zieht ab und spült, wäscht damit die Haare oder so. Also, dann würden wir das anonym machen. Ne? Der Ulibert macht das, der Ingo.
Der Ulibert macht das.
Der Klassiker bei uns war die altdeutschen Namen. Ja,
genau.
Das würde uns auf jeden Fall freuen, dass wir da ein bisschen Rückmeldung von euch bekommen, ein bisschen Feedback, dass wir hier einbinden können. Und dann würden wir das hier einfach mal nebenbei vielleicht ein bisschen droppen. Ich glaube, das wäre ganz witzig, um das mal alles aufzulockern. Wie der René schon gesagt hat, wir hatten in den letzten vielen Wochen eigentlich immer ernstere Themen. Und wir haben uns auch selber mal gedacht, ist alles wichtig, auch gut. Und wir reden auch gerne drüber, versuchen auch aufmerksam zu machen und die Themen so gut wie möglich auch rüberzubringen, uns immer fachlich richtig zu recherchieren. Aber wenn man hier und da mal jetzt also langsam mal wieder ein bisschen was Entspannteres, Lustigeres, was Lockeres reinkriegt, das, der Podcast war ja auch eigentlich auch eher dafür dann auch gedacht, dass wir das mal wieder ein bisschen die Mischung reinkriegen, ein bisschen auflockern. Das wäre schon das Ziel. Ne?
Wird man in der ganzen Kacke von Flutkatastrophen, Corona und Klimawandel und ja, der ganzen Scheiße halt auch mal vielleicht irgendwie ab und zu mal wieder was zu lachen hat.
Genau. Ja, dann bedanken wir uns für euer Zuhören, liebe ZuhörerInnen und für euer Interesse und ja, hoffen euch auch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge Wort zum Dienstag und wünschen euch noch eine gute Woche und bleibt gesund. Bleibt frohen Mutes, gehabt euch wohl.
Und gehabt euch wohl, finde ich schön.
Bis nächste Woche. Ciao.
Jo, bis nächste Woche. Tschüss.
Die weibliche Form von Charmeur.
Oh, hau raus.
Ach, sie Charmeur. Also, das ist mir eben durch den Kopf geballert. Ich denke, also, das war mein Ausfluss von Blödheit heute. Aber ich glaube nicht, dass es das so gibt.